Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Hallo, hier ist wieder Radioaktiv mit dem Seniorenmagazin Spätlese. Durch die kommende Stunde begleiten Sie Christiane Meyer
und Manfred Arendt. Mit Frühlingshaftem von der Dichterin Mascha Kaleko starten wir in die Sendung. Ebenfalls im Frühling angesiedelt ist die sogenannte Frühjahrsmüdigkeit. Informationen dazu gibt es von der Hamelner Apothekerin Birgit Köps-Pattberg. Mit unserer heutigen Geschichte erinnern wir an den vor gut einer Woche verstorbenen Schweizer Schriftsteller Peter Bixel. Zum Thema Sicherheit im Alter, Enkeltrick und weitere Betrugsmaschen gibt es im Treffpunkt ARA eine Informationsveranstaltung. Näheres erfahren Sie gleich. Wo man die gelbe Stadt am Strom findet, weiß unser Ostpreuße vom Dienst, Manfred Arendt. Einen wunderbaren Buchtipp hat unser passionierter Leser Stefan Rickener für uns parat. Und es ist wieder Zeit für einen Zwischenruf von unserem Kommentator Günther Bialkowski. Wir wünschen gute Unterhaltung.
In ihrem Gedicht nennen wir es Frühlingslied. verknüpft die deutschsprachige Dichterin Mascha Kaleko den beginnenden Frühling mit dem Erwachen der sogenannten Frühlingsgefühle. Es liest Christiane Meyer.
In das Dunkel dieser alten, kalten Tage fällt das erste Sonnenlicht, und mein dummes Herz blüht auf, als wüsst es nicht, auch der schönste Frühling kann nicht halten, was der werdende April verspricht. Da die Amseln üben schon im Chor, aus der Nacht erwacht die Welt zum Leben, Pans vergessenen Flötenton im Ohr, Veilchen tun, als hätt es nie zuvor laue Luft und blauen Duft gegeben. Die Kastanien zünden feierlich ihre weißen Kerzen an, der Flieder bringt die totgesagten Jahre wieder, und es ist, als reimten alle Lieder sich wie damals auf, ich liebe dich. Sag mir nicht, das sei nur Schall und Rauch, denn wer glaubt, der forscht nicht nach Beweisen. Willig füg ich mich dem alten Brauch, ist der Zug der Zeit auch am Entgleisen. Und wie einst in diesem Frühjahr auch, geht mein wintermüdes Herz auf Reisen.
Christiane Meyer las das Gedicht, nennen wir es Frühlingslied, von der polnisch-deutschen Dichterin Mascha Kaleko. Kaleko starb 1975 mit 67 Jahren in Zürich.
Ich liebe jenen Tag, wo ich beim Aufstehen deutlich spür, wenn du die Tür jetzt aufmachst, steht der Frühling vor der Tür. Mit Stürmen und mit Drängen kam er plötzlich über Nacht. Und nun weht hier sein blaues Band, und zwar mit aller Macht. Und dann erwacht das Tier in mir, das drängt mich aus dem Haus und sagt zu mir, ey Alter, echt, der Winterschlaf ist aus. Und sagt zu mir, ey Alter, echt, der Winterschlaf ist aus. Der Bauer spannt die Rösslein an, der Kuckuck pfeift wie wild. Der Krokus sprießt, der Regenwurm frohlockt, die Luft ist mild. Ich dreh die Nase in den Wind, nehm einen tiefen Zug. Von diesem Duft von Erde krieg ich einfach nicht genug. Und weiß, wenn ich zum Mittag eine Frühlingsrolle kauf, der Lenz ist da, denn überall reißt man die Straßen auf. Der Lenz ist da, denn überall reißt man die Straßen auf. Die Rentner sind zurückgekehrt zu ihrer Bank im Park. Die Kinderwagen schwärmen aus, ich fühl mich bärenstark. Die Taube turtelt und der Osterhase springt ins Feld. Der Buntspecht balzt, der Pfau schlägt hat, der Preis für Heizöl fällt. Und mich zieht's jetzt mit Urgewalt zurück in meinen Bau. Und dort nach gutem alten Brauch drücke ich meine Frau. Und dort nach gutem alten Brauch drücke ich meine Frau.
Ob Sonne, Regen oder Schnee, das Wetter ist nicht bloße Empfindungssache. Unser Körper reagiert darauf. Gerade jetzt ist unser Organismus wieder gefordert, denn oft folgt nach der Winterdepression die sogenannte Frühjahrsmüdigkeit. Aber was ist das eigentlich? Und wie kommt es dazu? Das erklärt die Leiterin der Hamelner Allee Apotheke, Birgit Köps-Pattberg.
Die Frühjahrsmüdigkeit tritt auf, wenn der Wetterwechsel kommt. Das heißt, wenn es wärmer wird, der Körper muss sich erst daran gewöhnen, an diesen Klimawechsel. Er stellt die Blutgefäße weit, das heißt, der Blutdruck sackt ab und man ist müde und schlapp. Manchmal ist man auch noch gereizt, Stimmungsschwankungen, wenn man dann vielleicht noch schlecht schläft, und auch Kreislaufbeschwerden können vorkommen. Oft ist es auch so, dass gerade diejenigen, die unter niedrigem Blutdruck leiden, auch verstärkt die Müdigkeit verspüren.
Außerdem muss das Schlafhormon Melatonin, was in der dunklen Jahreszeit vermehrt produziert wurde, erstmal wieder reduziert werden. Es gibt aber auch Möglichkeiten, die Frühjahrsmüdigkeit einzudämmen.
Ideal ist Bewegung an frischer Luft. Die Sonne hat den Vorteil, dass auch der Vitamin-D-Spiegel steigt. Das heißt, die Abwehrkräfte werden auch noch gesteigert. Dann kann man den Körper es erleichtern, indem man sich gesund und leicht ernährt. Vor allem Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Auch die sinken so ein bisschen im Laufe des Winters, weil man isst dann ja eher so ein bisschen fettere, ein bisschen deftigere Kost. Ich sage immer, der Teller muss bunt sein, aber damit sind nicht die bunten Gummibärchen gemeint, sondern Obst, vielleicht mal einfach einen Obstsalat machen, einen Salat machen. Und wenn das Wetter ein bisschen wärmer wird, dann hat man ja auch mehr Appetit darauf. Der Körper sagt einem eigentlich schon, was ihm gut tut. Man muss nur noch lernen, wieder darauf zu hören.
Auch die traditionelle chinesische Medizin hat eine Erklärung für die im Frühjahr zunehmende Müdigkeit.
Bei der traditionell chinesischen Medizin gibt es ja sogenannte Funktionskreise, 5 Funktionskreise. Da ist das Frühjahr dem Holz zugeordnet. Das heißt, es sprießt alles, aber es ist auch der Funktionskreis von Leber und Galle. Und wenn die Leber sehr aktiv ist, dann ist das auch erschöpfend für den Körper. Aktive Leber heißt ja auch eine Entgiftung, aber auch das muss man berücksichtigen. Hier vielleicht auch nochmal ein genereller Tipp. Manchmal ist man auch einfach müde, weil man zu wenig getrunken hat. Also auch wirklich ausreichend Wasser trinken.
Sollte die sogenannte Frühjahrsmüdigkeit aber länger anhalten oder auch das normale Maß übersteigen, sollte ärztlich abgeklärt werden, ob keine ernsthafte Erkrankung vorliegt, rät die Apothekerin Birgit Köps-Badberg.
Auch hinkommt, hat er Sympathie. Reizende Mädchen bemühen sich wirklich sehr um ihn. Und kommt es dann endlich zum lang ersehnten Rendezvous, dann fallen ihm sofort die Augen zu. Neulich hat Willi ein süßes Kind und hat sich für sie etwas ganz Besonderes ausgedacht. Er hat sich eine von jenen Uhren eingesteckt, die jede Viertelstunde weckt. Der müde Willi ist ein ganz besonderer Fall. Denn seine Schlafsucht, die ist wirklich nicht normal. Er ist bei Tag und Nacht so müde, dabei wär er gar nicht prüde. Doch kann er sich zum Küssen schwer entschließen. Der müde Willi hat zu wenig Energie. Den schönen Mädchen steht er machtlos vis-à-vis. Und wenn die anderen was erleben, ja, dann träumt er still und brav. Der müde Willi küsst die Mädchen im Schlaf. müde Willi hat zu wenig Energie. Den schönen Frauen steht er machtlos vis-à-vis. Und wenn die anderen was erleben, ja, dann träumt er still und brav. Der müde Willi küsst die Mädchen nur im Schlaf, denn er ist immer zu müde. Ja, er ist immer zu müde. Er ist immer zu müde. Willi 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 ist immer zu müde. Immer zu müde.
Morgen hätte er seinen 90. Geburtstag gefeiert. Der Schweizer Autor Peter Bichsel ist vielen von uns schon in Schulbüchern begegnet. Zum Beispiel mit der Geschichte vom alten Mann, der etwas ändern wollte, der dann radikal alles umbenennt. Am 15. März ist Bichsel in einem Schweizer Pflegeheim gestorben. Wir hören nun eine Geschichte aus seinem 1964 erschienenen Kurzgeschichtenband »Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen«. Jürgen Schurmann liest »San Salvador«.
Er hatte sich eine Füllfeder gekauft. Nachdem er mehrmals seine Unterschrift, dann seine Initialen, seine Adresse, einige Wellenlinien und dann die Adresse seiner Eltern auf ein Blatt gezeichnet hatte, nahm er einen neuen Bogen, faltete ihn sorgfältig und schrieb: »Mir ist es hier zu kalt.« Und dann: »Ich gehe nach Südamerika.« Dann nahm er seine Feder erneut zur Hand und setzte noch großzügig seinen Namen darunter: »Paul.« Dann saß er da. Später räumte er die Zeitungen vom Tisch, überflog dabei die Kinoinserate, dachte an irgendetwas, schob den Aschenbecher beiseite, zerriss den Zettel mit den Wellenlinien, entleerte seine Feder und füllte sie wieder. Für die Kinovorstellung war es jetzt zu spät. Die Probe des Kirchenchores dauert bis 9 Uhr. Um 9:30 würde Hildegard zurück sein. Er wartete auf Hildegard. Und zu all dem Musik aus dem Radio. Und jetzt drehte er das Radio ab. Auf dem Tisch, mitten auf dem Tisch, lag nun der gefaltete Bogen und darauf stand in blau-schwarzer Schrift sein Name: Paul. »Mir ist es hier zu kalt«, stand auch darauf. Nun also würde Hildegard heimkommen um 9:30, es war jetzt 9 Uhr. Sie lese die Mitteilung, erschräke dabei, glaubte das wohl mit Südamerika nicht. Sie würde sich mehrmals die Haare aus dem Gesicht streichen, mit dem Ringfinger der linken Hand beidseitig der Schläfe entlangfahren und dann langsam den Mantel aufknöpfen. Dann saß er da, überlegte, wem er einen Brief schreiben könnte, las die Gebrauchsanweisung für den Füller noch einmal, sah wieder seinen Zettel, dachte an Palmen, dachte an Hildegard, saß da. Um 9:30 kam Hildegard und fragte: »Schlafen die Kinder?« Sie strich sich die Haare aus dem Gesicht.
Jürgen Schurmann las die Kurzgeschichte »San Salvador« von dem kürzlich verstorbenen Schweizer Autor Peter Bichsel. Der politische Literat galt als einer der bedeutendsten Schriftsteller der Schweiz.
Und nach dem Abendessen sagte er: »Lass mich noch eben Zigaretten holen gehen.
rief ihm nach, nimm dir die Schlüssel mit, ich werd inzwischen nach der Kleinen sehen. Er zog die Tür zu, ging stumm hinaus, ins neonhelle Treppenhaus. Es roch nach Bohnerwachs und Spießigkeit. Und auf der Treppe dachte er, wie wenn das jetzt ein Aufbruch wär. Ich müsste einfach gehen, für alle Zeit, für alle Zeit. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei, einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Als er draußen auf der Straße stand, fiel ihm ein, dass er fast alles bei sich trug. Den Pass, die Euro-Schecks und etwas Geld. Vielleicht ging heute Abend noch ein Flug. Er könnte ein Taxi nehmen dort am Eck oder Autostopp und einfach weg. Die Sehnsucht in ihm wurde wieder wach. Noch einmal voll von Träumen sein, sich aus der Enge hier befreien. Er dachte über seinen Aufbruch nach, seinen Aufbruch nach. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei, einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Dann steckte er die Zigaretten ein und ging wie selbstverständlich heim durchs Treppenhaus mit Bohnerwachs und Spießigkeit. Die Frau rief, Mann, wo bleibst du bloß? Dalli, Dalli, geht gleich los. Sie fragte, war was? Nein, was soll schon sein? In zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei, einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen.
Sie sind zu einem lästigen, aber auch gefährlichen Alltagsphänomen geworden. Betrügerische Anrufe auf Festnetz oder Mobiltelefon. Vor allem ältere Menschen sind bevorzugte Opfer. Eine Informationsveranstaltung zum Thema Sicherheit im Alter, Enkeltrick und weitere Betrugsmaschen wird am 2. April im Hamelner Treffpunkt für die zweite Lebenshälfte ARA angeboten. Referent ist Polizeioberkommissar Ilja Walter. Seit November 2023 Beauftragter für Kriminalprävention bei der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden. Geklärt wird unter anderem, warum diese Art von Betrügereien überhaupt funktioniert.
Die häufigste Frage, die immer kommt, ist, wieso fallen die Leute darauf rein? Schlimmer ist manchmal noch die Aussage, wie kann man so blöd sein, darauf reinzufallen? Die Begrifflichkeit und den eigentlichen Ablauf vom Enkeltrick hat fast jeder gehört inzwischen, weil es geht durch die Presse. Man hört es in den Nachrichten. Überall wird davon berichtet. Es steht laufend in der Zeitung, im Fernsehen. Trotzdem fallen die Menschen darauf rein. Nicht, und da bitte ich ganz dringend darauf zu achten, weil die Leute dumm sind, sondern weil die Täter einfach gut sind. Und wie die das machen, wie das funktioniert, darüber werden wir uns unterhalten, unter anderem. Dann werden wir noch mal ein bisschen auf Taschendiebstahl eingehen, was uns auch immer auf den Nägeln brennt. Auch wie es funktioniert und wie man es verhindern kann natürlich. Prävention ist ja Verhindern von Straftaten. Da wollen wir uns drüber unterhalten.
Natürlich lassen sich die Betrüger immer wieder etwas Neues einfallen. Der Nachfolger vom bekannten Enkeltrick ist der falsche Polizeibeamte am Telefon.
Da kann man sich, glaube ich, auch vorstellen, dass wir das auch nicht besonders gern mögen, wenn mit unserem guten Namen Schindluder getrieben wird. Der andere Name ist Schockanruf. Das hat auch wieder was mit der Machart zu tun. Warum funktioniert es? Wenn bei Ihnen zu Hause die Polizei anruft, das Telefon klingelt und dann meldet sich jemand und sagt, Polizei Hameln, mein Name ist Walter. Fühlen Sie mal in sich rein, was das mit Ihnen macht. Die meisten Leute zucken kurz zusammen, atmen einmal scharf ein und denken, was habe ich falsch gemacht oder was ist passiert? Oder denken an die Kinder. Es könnte was passiert sein. Das ist der erste Schock in dem Moment.
Erschwerend kommt hinzu, dass heutzutage mit Hilfe der künstlichen Intelligenz Stimmen auch nachgeahmt werden können. Zu den neueren Betrugsmaschen gehört auch die Kontaktaufnahme über verschiedene Messenger-Dienste.
Messenger-Betrug, der hieß früher WhatsApp-Betrug. Da hat das angefangen. Heute läuft das über alle Messenger, über Threema, KakaoTalk, Viper, kennen die meisten nicht. Telegram, das kennen schon wieder mehr Leute. Das sind alles Messenger-Programme, Messenger-Apps und über die laufen diese Betrugsmaschen. Internetbetrug, das ist das Allgemeine. Da geht es um die billige Kaffeemaschine, den Fake-Shop zum Beispiel. Autokauf, wenn ich in England ein Auto angeboten bekomme. Man kann auf alles Mögliche reinfallen heutzutage.
Leider werden immer noch viele Betrügereien gar nicht zur Anzeige gebracht, erklärt Walter.
Hellfeld sind die Taten, von denen wir wissen, die wir bearbeiten können. Und das Dunkelfeld, das sind die Dinge, von denen wir gar nichts mitbekommen als Polizei. Eben weil beispielsweise derjenige, der darauf eingefallen ist, auf so einen Enkeltrick oder auf einen falschen Polizeibeamten, sich nicht traut, was zu sagen. Wie steht man in der Familie da? Was sagt die Nachbarschaft? Dann gucken die Leute einen alle an und solche Sachen. Diese Scham ist aber nicht notwendig, weil man selber nicht dran schuld ist. Man wird übertölpelt. Man wird einfach so beeinflusst, psychologisch beeinflusst, dass man darauf reinfallen kann. Das ist einfach so. Jeder, der sagt, das ist alles Blödsinn, das stimmt nicht, die Leute sind dumm, ich rate zu einem Einzelgespräch mit mir.
Wie gestaltet sich Walters Vortrag?
Es ist so, wenn die Ankündigungen sind, dann steht da ganz oft, Herr Walter hält einen Vortrag. Generell ist das so, ich komme dahin und trage etwas vor, natürlich. Ich persönlich mag es aber lieber, wenn wir das ein bisschen im Gespräch machen. Das bedeutet jetzt nicht, dass alle durcheinander reden sollen, aber es heißt, dass ich nichts Vorgefertigtes habe. Ich komme dahin, habe zwar meine Linie irgendwo und das, was ich unter die Leute bringen möchte, aber natürlich bin ich jederzeit bereit, Fragen zu beantworten. Ich bringe genug Zeit mit. Wir werden natürlich an dem Termin lange nicht auf alles eingehen können. Da bräuchte ich 2 Tage für. Aber wir werden uns über die wesentlichen und die im Moment am wichtigsten erscheinenden Sachen mal kümmern. Das sind dann diese Messenger-Betrügereien, das ist Taschendiebstahl und das ist der Nachfolger vom Enkeltrick.
Die kostenfreie Veranstaltung Sicherheit im Alter, Enkeltrick und weitere Betrugsmaschen findet am Mittwoch, dem 2. April, im Treffpunkt für die zweite Lebenshälfte, AGA, statt. Dann berichtet Polizeioberkommissar Ilja Walter über die neuesten Entwicklungen und steht für Fragen zur Verfügung. Beginn ist um 15 Uhr. Eine Anmeldung unter der Hamener Telefonnummer 202 1344 ist erforderlich.
Man weiß es leider nicht genauer, es lag ein Herr in einer Sommernacht. Auf einem Parkplatz auf der Lauer und ein Kuvert, das hat er mitgebracht. Von Ferne sieht man auch 2 Lichter, es knirscht ein dunkelblauer Jaguar. Darinnen kalkweiße Gesichter, nur der Chauffeur ist aus Nigeria. Man reicht den Umschlag in den Wagen, die Herzen schlagen, der Handel ist perfekt. Durch eine großzügige Spende kriegt man am Ende fast jedes Großprojekt. Plötzlich lacht der Herr Minister, denn er kennt dieses Geknister und er hat auf seinen Lippen eine kleine Melodie. Tango corrupti, wenn einer draufkommt und entpuppt die, nimmst du dir einfach einen Anwalt, der was kann halt und bist schrupti. Davon, auch wenn die Steuerfahndung stöbert, es gibt nichts, was den Blutdruck hebt. Denn alles, was wir haben, das haben wir sowieso schon auf Bahamas. Es träumt der alte Polizeirat seit seiner Heirat mit einem Topmodell. Von Schuldenbergen, leeren Säcken, an allen Ecken brennt sein Hut schon hell. Da nähert sich ein Tätowierter, auf einmal spürt er ein paar Tausender von hinten in die Hose gleiten, nach allen Seiten huscht sein Blick umher. Es spricht der Mann in seinem Rücken, ab heute drücken wie ein Auge zu. Und wenn wir uns arrangieren, kann ich Ihnen garantieren, es gibt noch viel mehr davon. Tango corrupti, wenn einer draufkommt und entpuppt sie, nimmst du dir einfach einen Anwalt, der was kann halt und bist schwuppdiwupp davon. Auch wenn die Steuerfahndung stöbert, es gibt nichts, was den Blutdruck hebt. Denn alles, was wir haben, das haben wir sowieso schon auf Bahamas. Es sprach ein fetter Wirtschaftsbonze, schauen Sie das Ganze, mein lieber Staatsanwalt. War doch nur eine Bagatelle, so auf die Schnelle, ein paar Millionen halt. Ich habe Geld wie Würfelzucker, Sie bleiben Schlucker mit Ihrem Staatsgehalt. Sie sollten sich einmal was leisten, so wie die meisten, vielleicht ein Porsche bald. Dafür verschwinden ein paar Akten, auch die Fotos mit der Nackten, und dann singen wir gemeinsam eine kleine Melodie. Tango corrupti, wenn einer draufkommt und entpuppt die, nimmst du dir einfach einen Anwalt, der was kann halt und bist schwuppdiwupp davon. Auch wenn die Steuerfahndung stöbert, es gibt nichts, was den Blutdruck hebt. Denn alles, was wir haben, das haben wir sowieso schon auf Bahamas. Tango corrupti, wenn einer draufkommt und entpuppt dich, nimmst du dir einfach einen Anwalt, der was kann halt und bist schwuppdiwupp davon. Auch wenn die Steuerfahndung stöbert, es gibt nichts, was den Blutdruck hebt. Denn alles, was wir haben, das haben wir sowieso schon auf Bahamas.
Schönheit und Ästhetik liegen ja immer im Sinne des Betrachters. Auch etwas im Allgemeinen als hässlich Empfundenes kann man mit ein wenig gutem Willen noch etwas Angenehmes abgewinnen. Wie das geht, zeigt nun unser Ostpreuße vom Dienst, Manfred Arendt, in seiner Randbemerkung »Gelbe Stadt am Strom«.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, denken Sie auch manchmal zurück an die Zeit, als Sie etwas gedrückt haben, nämlich die Schulbank? Erinnern Sie sich an den Deutschunterricht? Da lernten wir Rechtschreibung und Kommaregeln und ganz früher sogar das Schönschreiben. Und dann war da noch die Literatur. In der Sparte Prosa tauchte ein gewisser Theodor auf. Ging es um Lyrik? Auch wieder dieser Theodor. bei der Prosa, da sind auch Novellen vertreten. In einer Novelle von dem Theodor spielte ein berittener Baywatcher der Hauptrolle. Man nannte ihn Schimmelreiter. Na, spätestens jetzt haben Sie erkannt, welcher Theodor hier gemeint ist. Sein Nachname ist Storm. Ein Gedicht von Theodor Storm mussten wir auswendig lernen. Und dann stand da ein Gnoss oder eine Marielle vor der Klasse. Er machte einen Diener, sie ein Knickschen und sprach so: Theodor Storm, die graue Stadt am Meer, am grauen Strand, am grauen Meer und seitab lichte Stadt. Der Nebel drückte Dächer schwer und durch die Stille braust das Meer eintönig um die Stadt. Die Theodor Storm hat mit diesem Gedicht der Stadt am Meer ein Denkmal gesetzt. In diesen unseren Tagen geht es in unserer Stadt Hameln auch um eine Farbe. Nicht grau, das haben wir, verbunden mit Nebel, auch häufig genug. Hier ist das fröhlich strahlende Gelb angesagt. Schlendern wir durch die Gassen in der Altstadt, gelbe Farbtupfer, wohin man sieht. Fährt man mit dem Rad oder im Auto durch die Straßen, vor allen Haus- und Gartentüren große gelbe Farbkleckse, die sich durch unsere Kliesen den Weg ins Gemüt schaffen und dieses erfreuen. Die Strahlkraft der Farbe Gelb ist fast wie die von Gold. Ausgestrahlt wird diese Kraft zwar nur von gelben Säcken, doch sie reicht, um das Stadtbild insgesamt aufzuhellen. Wie auch sonst gibt es hier Miesepeter, die was zu meckern haben. Die Säcke sind Müll. Dabei ist der Müll im Inneren gar nicht zu sehen. Die verengenden Bürgersteig. Dabei müssen die Bürger höchstens ein Schrittchen Umweg auf sich nehmen. Bei Sturm werden die Säcke auf die Fahrbahn geschleudert. Das ist gefährlich. Der ADAC könnte doch einfach Kurse im Slalomfahren anbieten. Mit der Farbigkeit kann Hameln doch das Image als Ort der grauen, gefährlichen Ratten erheblich aufbessern. Als Ort, der mit gelben Tupferchen und gelben Farbklecksen von innen her strahlt. Am Weserstrom die alte Stadt ein Phänomen zu bieten hat. Goldene Tupfer mit hellem Schein leuchten uns ins Herz hinein.
Gelbe Säcke, blaue Engel, grüner Punkt. Oho, wie ist die Welt schön bunt. Gelbe Säcke, blaue Engel, grüner Punkt. Oho, wie ist die Welt schön bunt. Und wenn sie bald am Müll erstickt, dann tut sie's farbenfroh. Gelbe Säcke, blaue Engel, grüner Punkt. Seitdem nun alles seinen grünen Punkt hat, zieht es mich auch wieder öfter raus. Die Plastiktüten und die leeren Dosen sehen in unserem Park jetzt grüner aus. Ich frag mich, wozu machen wir uns Sorgen? Es ist doch alles gut organisiert. Damit die Umwelt das auch weiter sein kann, geben wir ihr unseren Müll sortiert. Gelbe Säcke, blaue Engel, grüner Punkt. Oho, wie ist die Welt schön bunt.
Und wenn sie bald am Müll erstickt, dann tut sie's farbenfroh. Gelbe Säcke, blauer Engel, grüner Punkt. An jeder Ecke stehen heut Container. Und nur was draufsteht, darf auch wirklich rein. Ob Altpapier, ob weißes oder Buntglas. Denn auch beim Müll muss Ordnung nun mal sein. Und wenn die Dinger platzen, weil sie voll sind, dann ist das doch für uns noch kein Problem. Dann kippen wir sie auf den großen Haufen und nennen das das duale System. Gelbe Säcke, blaue Engel, grüner Punkt. Oho, wie ist die Welt schön bunt. Und wenn sie bald am Müll erstickt, dann tut sie's farbenfroh. Gelbe Säcke, blaue Engel, grüner Punkt. Ich lebe ziemlich ungesund, drum krieg ich auch keinen grünen Punkt. Da kann ich machen, was ich will. Ich werd ganz sicher Sondermüll. Yo! Gelbe Säcke, blaue Engel, grüner Punkt. Oho, wie ist die Welt schön bunt. Und wenn sie bald am Müll erstickt, dann tut sie's farbenfroh. Gelbe Säcke, blaue Engel, grüner Punkt. Gelbe Säcke, blaue Engel, grüner Punkt. Oh, wie ist die Welt schön bunt. Und wenn sie bald am Müll erstickt, dann tut sie's farbenfroh. Gelbe Säcke, blaue Engel, grüner Punkt. Gelbe Säcke, blaue Engel, grüner Punkt.
Es gab sie ja schon, die Tage im Liegestuhl auf dem Balkon oder auf der Wiese. Und es werden so ganz langsam mehr werden. Da ist eine angenehme, nicht zu anspruchsvolle Lektüre ein guter Begleiter. Stefan Riekener hat da einen Tipp. Ein Buch über Bücher. Spannend und entspannend.
Wer den Klappentext des Romans »Der verschwundene Buchladen« von E.W. Woods liest, muss im Laufe der Lektüre feststellen, dass er in die Irre geleitet worden ist. Im Klappentext heißt es, als diese drei ahnungslosen Fremden einen mysteriösen verschwundenen Buchladen entdecken, wird alles anders. Im Roman gibt es zwar drei Protagonisten, zwei Frauen und einen Mann, die alle durch ihre persönliche Vergangenheit mit Gewalterfahrung vorbelastet sind, aber Henry und Martha leben in der Gegenwart. Opalin, die dritte im Bunde, lebt 100 Jahre zuvor in Irland. Der im Titel genannte Buchladen gehörte einst Opalin und Henry und Martha versuchen, den inzwischen verschwundenen Buchladen aufzuspüren und geraten dabei in Opalins spannende Lebensgeschichte.
In eine Welt, in der nichts so ist, wie es scheint.
Die Autorin E.V. Woods lässt viel Wissenswertes über literarische Werke und die Welt der Buchläden und Bibliotheken in ihren spannenden Roman einfließen. Das Buch nimmt den Leser mit in die Magie der Bücher, den Charme der Buchläden und Bibliotheken und lässt ihn gleichzeitig teilhaben an drei tragischen Lebensgeschichten.
Die Sache mit den Büchern ist die, sie helfen sich ein größeres und besseres Leben vorzustellen, als man es sich je erträumen könnte.
Optimistisch stimmt den Leser, dass es den Protagonisten und besonders den Frauen gelingt, ihr Schicksal irgendwann selbst in die Hand zu nehmen. Ein wenig konfus ist zunächst die Handlung auf zwei Zeitebenen und noch etwas sollte der geneigte Leser wissen. Der verschwundene Buchladen von E.W. Woods ist nicht zuletzt ein Fantasy-Roman. Gegen Ende kommt es zu Entwicklungen, die sich der Realität entziehen. Ob der Autorin die Gratwanderung zwischen magischen Elementen, romantischen Abschnitten und tragischen Ereignissen gelungen ist, muss jeder Leser selbst entscheiden. Das Ende kommt überraschend und verlangt vom Leser noch einmal volle Konzentration. Der Roman »Der verschwundene Buchladen« von E.W. Woods ist spannend bis zur letzten Seite. Er ist im Adrian Verlag als Taschenbuch erschienen.
Da liegt er ganz versteckt im Quartier der Buchladen von Madame Coco. Die Bücher allesamt farbenfroh, stimmen seine Leser froh. mit Flaubert, Hugo, auch Louis und Erno. Millionen Seiten stehen in Covern still, sortiert von Madame Charmanten Drill. Dibididididu-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Da du-bi-du-bi-du-du-dem-di-di-bi-di-di-di-du. Erscheint der Zeit, verträumt, entrückt. Beim Blättern bist du oft beglückt. Mit Büchern auch, wie es war einmal. Und zauderst zwischen Qual und Wahl. So nah an der Szene-Kanal. Millionen Seiten stehen in Covern still. Sortiert von Madame Charmanten Drill. Dibididididu-du-du-du-du-du-du-du-du. Da du-bi-du-bi-du-du-dem-di-di-bi-di-di-di-du. Da liegt er ganz versteckt im Quartier. Der Buchladen von Madame Coco. Mit Duft von Büchern, die so farbenfroh aus Epochen sprüht der Geist von Rilke, Heine, Simeon und Co. Millionen Seiten stehen in Covern still.
In Covern still.
Sortiert von Madame Charmanten Drill. Dibididididu-du-du-du-du-du-du-du-du. Da du-bi-du-bi-du-du-dem-di-di-bi-di-di-di-du. Doch wenn ich heute etwas lesen will, geht's auch digital banal, doch streif ich hin zu Madame Coco, greif mir ein Buch und schlag es auf und bin für Tage glücklich drauf. Millionen Seiten stehen in Covern still, im Buchladen von Madame Coco.
Es ist wieder Zeit für einen Zwischenruf unseres Kommentators Günther Bialkowski. Sein Thema diesmal: die Bezahlbarkeit stationärer Pflegeheimplätze. Den Text spricht Klaus Lindner.
Liebe Hörerinnen und Hörer, was tausende alte Menschen sicher mit Freude aufnehmen, war der DWZ nur ein kurzer, wenig informativer Beitrag wert. So titelte die Taz: Millionendeal, Hamburg kauft 13 Pflegeheime zurück. Und weiter berichtet sie: für 65 Millionen Euro verkaufte der damalige CDU-geführte Senat 2007 den Heimbetreiber Pflegen und Wohnen Hamburg GmbH. Und nun kauft Hamburg das Unternehmen von dem Konzern Vonovia zurück. Für 380 Millionen Euro. Fast das Sechsfache. Was bedeutet nun diese Nachricht für die steigende Nachfrage nach stationären Pflegeplätzen und den Bedarf an Pflegepersonal für Hamburg und darüber hinaus? Ist das vielleicht die Wende von der Wende? Stellt sich nun die Stadt Hamburg als erste Kommune die Frage, ob die damals so befeuerte privatisierte Altenpflege doch nicht die Lösung aller Probleme im damals noch weithin gemeinnützigen und karitativen Pflegesektor war? Und angesichts der kaum mehr bezahlbaren stationären Heimplätze darf und muss nun auch in Hameln und im Landkreis die Frage gestellt werden, wird es hier ähnliche Entwicklungen geben? Aus Sicht der betroffenen alten Menschen sollten sich die Medien in dieses Thema reinhängen und Parteien, Träger, Behörden befragen und uns über alles informieren, was die Engpässe auf dem Pflegemarkt heute überwinden hilft. Angehörigen meiner Generation empfehle ich, sich kundig zu machen über alles, was Bewegung in unsere verfahrene Pflegesituation bringen kann. Letztlich liegt es in diesem unseren System immer auch an den Betroffenen selber, wie und ob überhaupt über sie geschrieben und gesprochen wird. Wir Älteren müssen wieder präsenter werden. Unsere soziale und wirtschaftliche Lage erfordert es. Jedwede Resonanz bringt uns weiter. Auf bald, Ihr Günther Bialkowski.
Thank you.
Wir verabschieden uns wie gewöhnlich mit einem bedenkenswerten Zitat einer bekannten Persönlichkeit. Diesmal stammt es von dem französischen Schriftsteller Charles Péguy. Nur durch die Hoffnung bleibt alles bereit, immer wieder neu zu beginnen. In diesem Sinne bewahren Sie sich Hoffnung und Zuversicht und bleiben Sie gesund. Das wünschen Ihnen Christiane Meyer
und Manfred Arndt.